Da, ich gehe direkt von diesem Zeichen deiner Liebe, würde ich dir.
Ich musste so denken, bei so coolen Jungs kann sich so in 5 Jahren der Kreis verdoppeln, wenn sich nämlich die Mädchen anfangen, für diese Jungs zu interessieren. Dann könnte es automatisch größer werden. Ja, schön. Und danach dachte ich so, als ich in dem Alter war, kannte ich das Wort zocken gar nicht. Bei uns wurde zu Hause, Mensch, ärgere dich nicht, gespielt, und das habe ich gehasst. Ich war mehr so im Wald unterwegs und mit dem Fahrrad und so weiter. Ja, ich habe mich gerne auf das Thema eingelassen, obwohl ich auch dachte, schon so bei der Vorbereitung ist gar nicht so leicht, über Gebet zu sprechen, weil es oft so selbstverständlich rüberkommt. Und das fand ich schon eine ganz große Herausforderung, aber ich habe mich trotzdem mal herangetastet an das Thema. Und zugrunde liegt ja ein Text aus Markus 11 und ich lese den im Zusammenhang, die Verse 20 bis 26. Markus 11, 20 bis 26. Und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. Und Petrus dachte daran und sprach zu ihm: Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, hebt dich und wirft dich ins Meer, und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen werde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch, und das ist der Predigttext für heute, so dieser Vers: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Und in anderen, weiteren Handschriften heißt es: Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater, der im Himmel ist, eure Übertretungen auch nicht vergeben. Jesus, wir danken dir für dein Wort und ich bitte dich, segne du dein Wort an unseren Herzen. Amen. Alles, was ihr bittet im Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Eine steile Zusage von Jesus. Wenn wir das einfach so stehen lassen würden, ist ja Frustration vorprogrammiert. Was ist mit den vielen Gebeten, die wir gesprochen haben, im Glauben, und jeder Berg ist noch an seinem Platz? Deutlich wird an diesem Textabschnitt, dass Jesus Glauben, Gebet und Vergebung zusammenbindet. 3 Gedanken zu diesem kurzen Textabschnitt aus dem Markus-Evangelium. Erstens, beten heißt der Sehnsucht nach Gott weiten Raum geben. Beten heißt der Sehnsucht nach Gott weiten Raum geben. Auch wenn manchmal der Eindruck entsteht, dass die Menschen in unserem Land eher weniger mit Gebet und Religion zu tun haben, so ist es doch immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen auf ihre Art und Weise beten. Und weltweit gesehen hat man in vielen Ländern sowieso keine Berührungsängste, wenn es um das Thema Gott und das Thema Gebet geht. Man kann recht selbstverständlich darüber ins Gespräch kommen und auch sich zum Glauben bekennen. Ich persönlich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Das Tischgebet, der Besuch von Gottesdiensten, von, so nannte man das damals, von der Gemeinschaftsstunde, eine kurze Abendandacht oder das freie Gebet gehört zu meiner Herkunftsfamilie. Meine eigene Geschichte mit dem Gebet ist sehr vielfältig. Da ist einmal das Stoßgebet, vorformulierte Gebete. Und weil ich unglaublich schüchtern war als Junge, hatte ich große Schwierigkeiten, in einer Gebetsgemeinschaft zu beten. Jugendkreis zum Beispiel, ja. Und ich wusste schon, da saßen dann so 10 Leute im Kreis und ich wusste, jetzt hat der gebetet und der, jetzt bin ich gleich dran und ich habe schon angefangen zu schwitzen. Was soll ich jetzt beten? War dann oft sehr kurz. Also ich hatte Schwierigkeiten. Das liturgische Gebet. Die Stille als ein Ort der Gemeinschaft mit Gott. Und Wenn ihr mich heute fragen würdet, ganz aktuell, dann habe ich seit dem 1. Januar eine Gebetspraxis von Martin Lönnebo übernommen, einem schwedischen Bischof. Der hat die Perlen des Glaubens für sich entwickelt, eine kleine Perlenkette, wo jede einzelne Perle einen Bezug hat zu Gott, zum Glauben, zum persönlichen Leben. Und das ist für mich im Moment eine ganz schöne Hilfe, diese Perlenkette dabei zu haben. Ich habe es leider heute Morgen vergessen mitzubringen. Und anhand dieser Perlen des Glaubens zu beten. Oder die Unterwegsgebete beim Spaziergang. Wir haben das Vorrecht, in der Nähe eines Waldes zu wohnen. Wir gehen aus dem Haus, gehen 5 Minuten und sind im Wald. Und da so einen Waldspaziergang zu machen und dabei zu beten. Beim Einkaufen, im öffentlichen Personennahverkehr, die Menschen im Bus zu segnen, für sie zu beten. Das gemeinsame Gebet im Hauskreis oder im Gottesdienst. Okay. Wie ist das eigentlich mit dem Beten? Und wie geht es mir persönlich mit dem Beten? Und ich bin ganz neu auf einen Aspekt gestoßen, den ich sehr faszinierend fand. Alles Beten ist eine Herangehensweise ans Gebet, die nur möglich ist, wenn wir uns als Menschen verstehen, die Sehnsucht nach Gott haben. Alles Beten ist eine Herangehensweise ans Gebet, die nur möglich ist, wenn wir uns als Menschen verstehen, die Sehnsucht nach Gott haben. Bei Bernhard Meuser las ich in seinem sehr lesenswerten Buch Beten eine Sehnsucht. Der Mensch findet seine Erfüllung in etwas, das größer ist als er selbst. Oder er findet gar keine letzte Erfüllung. Anders gesagt, Gott gehört in die Definition des Menschen mit hinein oder der Mensch bleibt eine hingehaltene Hand, ein ungehörter Schrei, eine offene Wunde. Die Sehnsucht hält den Menschen offen. Was ist das Gebet? Das Gebet ist die geläuterte Sprache der Sehnsucht. Und wer ist Gott, der diese Sprache versteht? Soweit Meuser. Bekannt ist der Satz von Augustinus, unser Herz ist unruhig, bis es ruht Gott in dir. Und das beschreibt auch diese Sehnsucht. Es geht also im Gebet nicht zuerst darum, dass ich etwas rede oder dass ich etwas tue, sondern es geht im Grunde genommen darum, dass ich meine innerste Herzenshaltung Gott entgegenhalte als Herzenssehnsucht. Und in Psalm 63 beschreibt David das sehr gut, was ich damit meine. Und ich werde diesen Psalm, ein Teil dieses Psalms, die Verse 1 bis 9, einmal mit einer etwas anderen Betonung lesen. David betet: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist, so schaue ich aus nach dir. In deinem Heiligtum wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben, mein Leben lang, und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich zu Bette liege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, wow, da bin ich weit von entfernt. Wirklich. Also ich bin oft ganz woanders bei meinen Gedanken, bei meinen Wünschen, bei meinen Erwartungen und meine Gebete sind oft so Bittgebete. Aber solch eine Sehnsucht nach Gott zu haben und so umfassend. Wir wissen ja aus dem Alten Testament, was David für ein Typ war. Er war ja eigentlich fast so eine Art Guerillakämpfer. Ja. Aber es gibt bei diesem Mann noch eine ganz andere Seite, eine Seite der tiefen Verbundenheit mit Gott, der tiefen Sehnsucht nach Gott und der tiefen Gemeinschaft mit Gott. Das ist er eben auch. Und hat ja wunderbare Lieder geschrieben, die wir bis heute beten und singen. Und wenn mein Gebet mit der Sehnsucht nach Gott in erster Linie zu tun hat, dann kann unser Gebet ganz viele Formen haben. Die Stille, wo ich vielleicht gar nichts rede, aber Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen möchte. Das Gebet in Verbindung mit Anbetungsmusik, wie wir es gerade auch gemacht haben, wo ich Gott lobe. Gebete, die ich in den Psalmen finde und laut lese und sie zu meinen Gebeten mache. Ich hatte in meiner theologischen Ausbildung eine Zeit, wo ich auf einmal wie vertrocknet war, innerlich. Das kennen manche, die Theologie studieren, dass es so etwas, so eine theologische Anfechtung gibt. Und ich war so an so einem Nullpunkt und ich fand nicht mehr zum freien Gebet. Es war so eine richtige innere Krise, mitten im Theologiestudium damals. Und dann haben mich die Psalmen wieder herausgeführt. Ich hab die Psalmen gelesen, die Psalmen laut gelesen. Und das hat mir geholfen, wieder einen Zugang zum Gebet zu bekommen. Das Singen einer Liturgie, wo ich mich mit einer weltweiten Gemeinde vor Gott verbinde. Die Fürbitte, die sich mit der Sehnsucht verbindet, dass Gott doch eingreifen möge. Bernhard Meuser schreibt, nicht jede Sehnsucht findet automatisch zum Gebet. Sehnsucht kann vage schweifen, wirr ins Ungefähre schießen, ohne sich zu binden oder binden zu wollen. Man kann sich an der Sehnsucht berauschen, statt daran, wofür sie da ist. Wie sich jemand am Zustand des Verliebtseins delektiert, statt am Geliebten. Menschen können die Bäume anbeten, sich in Blumen wälzen und die Erde umarmen. Sie können ihr sehnendes Suchen, ihr Klagen, ihre Liebe, ihr Lob, aber auch adressieren. Dann wird ein Gebet daraus. Zu Gott. Beten heißt der Sehnsucht nach Gott im eigenen Herzen weiten Raum geben. Und das zweite, Beten heißt das Vertrauen in Gottes Größe einüben. Beten heißt das Vertrauen in Gottes Größe einüben. Jesus ermutigt seine Jünger, auf Gott zu vertrauen. Habt Glauben an Gott. Wir könnten es so übertragen, setzt euer ganzes Vertrauen auf den, der Himmel und Erde gemacht hat. Vertraut auf den, der der ewige König ist, der Unsichtbare, der Unvergängliche. Vertraut auf den Herrscher Himmels und der Erde. Vertraut auf den, der alle Macht in seinen Händen hält. Und wenn wir das jemandem hier sagen würden, auf der Zeile, würde er sagen, ein bisschen schräg bist du drauf, oder? Wir haben das Jahr 2024. Und an sowas glaubst du wirklich ernsthaft, dass es da so jemanden gibt? Und Jesus setzt ja hier noch eins drauf. Jesus sagt, wer zu diesem Berg spräche, heb dich und wirf dich ins Meer und zweifle nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen werde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Zack, Berg ist weg. Jetzt erzählst du es auch nochmal jemandem auf der Zeile, der sagt, ja, aus welchem Buch ist das? Dass dieser Satz von Jesus nicht buchstäblich zu verstehen war, sieht man daran, dass weder er noch seine Jünger je Berge verschoben haben. Mit den Bergen können unüberwindbare Hindernisse, ja, dämonische Mächte und Kräfte gemeint sein, die der Ausbreitung des Evangeliums Widerstand entgegenbringen. Und sie sollen eben nicht mit Macht oder Gewalt überwunden werden, sondern durch das Vertrauen auf Gott, dass er Widerstände überwinden kann. Und wer hätte das noch nicht im Laufe seines Lebens erlebt, dass Gott doch wieder Wege geebnet hat? Dass das scheinbar Unmögliche doch möglich wurde? Wenn man hier in die Geschichte dieser Gemeinde hineinguckt, ich kenne sie noch nicht so, ihr kennt sie besser als ich, habt ihr vielleicht manchmal davor gestanden, wie soll das werden? Lieber Herr, das schaffen wir nicht. Und es ging dann doch. Der Zweifel steht einem solchen Vertrauen entgegen. Der Zweifel spaltet unser inneres Leben als Christ im Grunde genommen in zwei Teile. Da gibt es den Glaubensteil und dann gibt es den Zweifelsteil. Und dann kann das Vertrauen auf Gottes Größe und Macht kleiner werden, extrem sogar auf der Strecke bleiben. Walter Grundmann schreibt in seiner Auslegung zum Markus-Evangelium, der Glaubende, der nicht wie die Zweifelnden in seinem Herzen zerspalten ist, sondern dem Befehlswort zutraut, dass es wirkt, was es sagt, vermag unmöglich Scheinendes möglich zu machen. Also Glauben an Gott bedeutet auch, mit seiner Kraft und Hilfe zu rechnen. Er ist Gott, wir sind es nicht. Er hat Möglichkeiten, die wir nicht haben. Und so dürfen wir auch damit rechnen. Ich denke, jeder Christ kennt Zeiten, wo er zweifelt. Und bei bestimmten psychischen Erkrankungen ist der Zweifel durchaus ein Symptom der Erkrankung und nimmt oft wieder ab, wenn der Patient wieder stabil geworden ist. Von daher sollten wir zweifelnde Menschen nicht sofort verurteilen oder ihnen einen schwachen Glauben unterstellen. Es sind Christen oft auch an anderen schuldig geworden, wenn sie jemanden, weil er gezweifelt hat, oft mangelnden Glauben abgesprochen hat. Vorsicht, Vorsicht. Und dennoch, Jesus lenkt hier den Blick auf Gottes Größe. Alles Beten heißt in diesem Zusammenhang, der Größe Gottes ganz viel zuzutrauen. An Silvester war ich selber an so einem Punkt, wo ich ein bisschen müde war und mich hat irgendwie die Nachrichtenflut auch so überfallen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Wo ich auch gedacht habe, oh Mann, ja, also eine Katastrophennachricht nach der anderen. Und von der Zeit her passte für mich sehr gut der Silvestergottesdienst in der kleinen Lukaskirche in Marburg. Und dann bin ich dorthin gegangen, war schon um 16 Uhr, habe am Gottesdienst teilgenommen. Und womit ich gar nicht gerechnet hatte, weil ich das von der Landeskirche her so nicht so kannte, bekamen wir am Ende des Gottesdienstes kleine Karten ausgeteilt. Jeder durfte sich so eine Karte mitnehmen. Und auf meiner kleinen Karte steht, siehe, ich mache alles neu. Das hat mich so getröstet. Das hat mich so ermutigt. In einer Welt, wo so vieles chaotisch ist, wo vieles zerfällt und wo Krieg und Flucht und Vertreibung da ist und das Machtgebaren irgendwelcher despotischer Herren anscheinend immer mehr zunimmt, war das an diesem Silvestergottesdienst das Wort zum Festhalten für mich. Hey, du hast es mit einem Gott zu tun, der es vermag, alles neu zu machen, zu verändern. Und das hat mich so ermutigt und bei mir persönlich fiel das so ins Herz, trau doch der Größe Gottes. Trau der Größe Gottes in deinem Leben. Und ich möchte es dir auch heute Morgen zusprechen. Trau der Größe Gottes in deinem Leben viel zu. Dass er unter deinen Verwandten, unter deinen Freunden, unter deinen Kindern viel tun kann. Auch bei dir und deinem Umfeld. Als ich jung war, hatte ich Kontakt zu einem, damals nannte sich das Bezirksprediger. Und der kam auch ab und zu uns und auch in dem Jugendkreis. Und der hatte so ein Stichwort. Der hat manchmal gesagt, ich bin mal gespannt, wie Jesus das macht. Ich habe mir gedacht, was ist das? Ich bin mal gespannt, wie Jesus das macht. Und der hat einfach Jesus viel zugetraut. Und es hat mich damals auch sehr ermutigt. Beten heißt, das Vertrauen in Gottes Größe immer wieder neu einzuüben. Und ein drittes. Beten heißt die Versöhnung leben. Beten heißt die Versöhnung leben. Und Jesus spricht dann ganz unvermittelt auf einmal von Vergebung. Der hat doch vorher noch von Gebet gesprochen und wenn ihr glaubt, nicht zweifelt, dann könnt ihr Berge versetzen. Und auf einmal sagt er, wenn ihr steht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Fast könnte man meinen, der Hinweis auf die Vergebung passt irgendwo nicht hier hinein. Jesus wäre ein extra Thema. Aber das ist es nicht. Wir können doch als Christen nur ernsthaft beten und auch befreit beten, wenn wir Menschen der Versöhnung sind. Wer um Gottes Liebe weiß und sie erfahren hat, weil Gott ihm alle Sünden vergeben hat, der kann ganz anders vertrauensvoll beten. Wir werden ja im Vater uns auch immer wieder daran erinnert. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Vatersein Gottes, sagt Helmut Grundmann, offenbart sich in seiner die Jünger tragenden und ihnen vergebenden Liebe. Das Vatersein Gottes offenbart sich in seiner die Jünger tragenden und ihnen vergebenden Liebe. Alles Beten bedeutet hier immer wieder neu, Empfänger der Vergebung zu sein und Vergebung wieder zu gewähren. Das ist oft schwer, auch oft so fast menschenunmöglich, aber wir dürfen vertrauen, dass der, der Vergebung möglich gemacht hat durch sein Sterben am Kreuz, uns hier an die Hand nimmt, uns immer wieder neu in die Vergebung, in die Versöhnung hineinführt. Hans Bruns schreibt zu unserem Vers, es geht darum, Gott betend viel mehr zuzutrauen und einander nie etwas nachzutragen. Gott viel mehr zuzutrauen und einander nie etwas nachzutragen. Am 15. Januar wäre der amerikanische Bürgerrechtler und Pastor Martin Luther King 95 Jahre alt geworden. Und er hatte sehr viel mit Hass zu tun. Ja, es war damals noch eine ganz schwierige Zeit, Rassenhass in den USA. Und er schrieb einmal über die Vergebung. Wenn wir vergeben, so bedeutet das nicht, es wäre nichts geschehen. Oder dass wir eine böse Tat nicht mehr beim Namen nennen. Vielmehr bedeutet es, dass eine böse Tat nicht mehr als Schranke die Verbindung stört. Vergebung ist ein Katalysator, der die notwendige Atmosphäre für einen neuen Anfang schafft. Vergebung ist das Abnehmen einer Bürde, das Löschen einer Schuld. Worte wie, ich werde dir vergeben, aber ich werde nie vergessen, was du mir angetan hast, können das wahre Wesen der Vergebung nicht ausdrücken. Gewiss kann man nicht vergessen, denn vergessen bedeutet, dass etwas völlig aus dem Gedächtnis verschwunden sein soll. Wenn wir aber vergeben, so vergessen wir in dem Sinn, dass die Missetat kein Hindernis mehr für eine neue Verbindung bildet. Christen sind Menschen, die immer wieder neue Vergebung brauchen und immer wieder neu auch herausgefordert sind, Vergebung zu gewähren. Und manchmal ist es ein schwerer und langer Weg und eine große Herausforderung. Aber Gott sei Dank gibt es diesen Weg, doppelten Weg der Versöhnung. Von uns zu Gott und von uns aus zum Menschen. Soweit mein Versuch, so ein bisschen über dieses Thema alles Beten zu sprechen. Drei Gedanken dazu. Beten heißt, der Sehnsucht nach Gott weiten Raum zu geben. Beten heißt, das Vertrauen in Gottes Größe immer wieder neu einzuüben. Und beten heißt, die Versöhnung zu leben. Ein paar Fragen zum Nachdenken nach dem Gottesdienst. Wo möchtest du das Beten vielleicht für dich ganz neu entdecken? Und welche Schritte möchtest du dazu tun? Wo bist du herausgefordert, die Vergebung und Liebe Gottes ganz neu für dich anzunehmen, persönlich? Und gegenüber welchen Menschen ist von deiner Seite her Vergebung dran? Jesus, das ist ganz schön herausfordernd, dieser Text. Du hast deine Jünger damit konfrontiert, mit Glauben, Gebet und Versöhnung. Aber danke, dass du uns als deine Kinder hier nicht alleine lässt, sondern dass du unser Herr bist und dass du uns begegnest, dass du uns die Kraft deines Heiligen Geistes schenkst, der uns ermutigt zum Glauben, dass du uns immer wieder die Augen öffnen möchtest für die Größe Gottes. Und danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz von Golgatha für uns gestorben bist und damit den Weg zur Versöhnung freigemacht hast. Hilf uns, dass wir Versöhnung für uns annehmen können und sie auch weitertragen können. Danke für dein Wort und was du uns sagen wolltest, lass mit uns gehen. In deinem Namen. Amen.